Erst einmal werden wir weiterreden über diesen Plan gestern, die Sakramente, werde ich jetzt aufschreiben. Und zwar zum Sakrament der Buße gehört von uns eine Reaktion. Wir müssen darauf reagieren. Und Reaktion ist vielleicht nicht das richtige deutsche Wort, aber wir müssen respondieren mit. Bei der Beichte müssen wir eine Reue auf den Tag legen, Beichte, ja. Das Sakrament wird immer wirken, weil der liebe Gott im Sakrament uns berührt. Wenn wir aber keine echte Reue haben, ja, wird die Sünde zwar vergeben, aber der Heilungseffekt des Sakraments wird nicht viel da sein. Das heißt, wir haben, wenn wir keine Reue haben, dann haben wir einen Block, eine Blockade, ja. Ich weiß nicht, wie man das schreibt, ja.
Blockade mit Zirka.
Na, aber da sind so viele, die nicht Deutsch schreiben können, es macht schon gar nicht. Ich wollte euch nur anraten, nachdem ihr in Deutschland lebt, lernst doch Deutsch. Was ich da lese, ich kann lesen, ja. Und ich kann es gerade erraten, was sie meinen. Aber eigentlich könnte man die Rechtschreibung auch im Alter noch lernen. Ich habe ja auch Englisch gelernt und es nie gelernt in der Schule. Ja. Russisch habe ich auch gelernt. Ja. Nur damit ich mich dort verständigen kann. Aber sie leben doch da. In England ist es noch viel ärger. Da gibt es ganze Gruppen von den Gujaratis. Die lernen überhaupt gar nicht Englisch, nur die Männer. Nach 40 Jahren dort leben können wir auch noch immer nicht Englisch reden. Von Schreiben gar nicht die Rede. Ne. Katastrophal und hier auch. Wenn schon aufgenommen seid in dem Land, und das ist so, weil es ein christliches Land ist, aber die Leute es nicht mehr glauben, das haben wir alle Leute aufgenommen, ja? Und jetzt müsst ihr aber auch Deutsch lernen. Nicht nur wegen mir, sondern es ist eine Katastrophe, was ich lese. Ich kann schon gerade noch verstehen. Aber es ist wirklich nicht so schwer. Und vor allem die Artikel müsst ihr lernen, das haben die slawischen Sprachen nicht. Bei der Eucharistie ist es so, habe ich schon 3, 4, 5 Mal gesagt, wenn man das Vaterunser, das betet man, bevor man die Heilige Kommunion bekommt. Und der wichtige Schritt ist, dass wir auch vergeben, sodass uns vergeben wird. Ja? Und dass der ganze Effekt der Eucharistie, des Sakramentes bei uns zu wirken anfängt, müssen wir vergeben. Und wenn wir nicht vergeben können, was ja viele Katholiken mir sagen, ich will ja, aber ich kann nicht, dann haben wir eine Blockade des Nichtvergebens. Naja, und jetzt kommen wir zu dem, der Körper, ja. Und das Sakrament ist die Krankensalbung, ja. Und zur Krankensalbung, ja, Kranken, schreibe ich daher, dass ich erinnere, Krankensalbung, das Abkürzen, braucht man den Glauben. Jetzt ist das sehr wichtig, katholische Lehre, was die armen Protestanten und Freikirchen nicht verstehen und nicht wissen. Die sagen, der betet einer über sie im Namen Jesus. Nichts Falsches doch, kann er ruhig beten. Jeder Laie kann im Namen Jesus beten, wenn er getauft ist. Und sie werden jetzt nicht geheilt. Jetzt sagen die Protestanten, ja, du hast nicht genug Glauben. Aber was hat der Herr Jesus gemacht? In Nazareth, ja, in der Synagoge, haben die Freunde eines gelähmten Mannes das Dach geöffnet, Palmenblätter natürlich nur, das Dach geöffnet, nicht die Ziegel runtergenommen, die haben keine gehabt damals, noch nicht dort, und haben den Kranken vor die Füße Jesus hinuntergelassen, damit der Jesus ihn angreift und er geheilt wird. Ja? Wer hat den Glauben gehabt? Ekklesia, die Gemeinschaft. Die Verwandten, die Freunde, die Kirche. Bei Ekklesia heißt die Kirche, ne? Na, bei uns ist die Kirche halt sehr groß, aber der Glaube ist genau dasselbe. Es ist wegen dem Glauben der Gemeinschaft, dass wir Heilung erfahren können, wenn wir im Namen Jesus gesegnet werden durch die Krankensalbung. Hm? So, das ist die katholische Lehre. Die armen Protestanten glauben, die arme Kranke hat keinen Glauben, jetzt wird sie nicht geheilt. Und das ist eine Verkürzung der ganzen Situation, weil Kranke und auch eine Verfälschung, weil die kranken Leute haben sehr oft gar keinen Glauben, weil sie so leiden, dass sie überhaupt nichts mehr sehen können, nicht einmal mehr sich selber. Sie wollen nur keine Schmerzen haben, nur kein Problem haben und so weiter. Kann man gut verstehen, ne? Wenn sie jetzt hierher kommen und diese Dinge hören, fangen Leute an zu glauben, dass der Herr Jesus ihnen auch helfen kann. Und dann sagen sie, ja, aber ich war doch dort und bin überbetet worden, aber es hat nichts geholfen. Gut. Und der Mangel des Glaubens, und jetzt kommen wir zu den großen Blockaden, Mangel an Glauben, ich sage nicht gar keinen Glauben, nein, das haben wir alle nicht. Selbst die Atheisten haben einen Glauben, sonst wären es keine Atheisten. Das hat der Heilige Vater gesagt zu den 92-jährigen berühmten Atheisten, ich glaube, Journalist dieser. Er hat ihn schon zweimal getroffen. Der Heilige Vater macht sich nur Sorge, dass der Mensch stirbt, 92 Jahre alt, und Gott ablehnt. Aber gerade weil er so intensiv Gott ablehnt, hat er eigentlich einen Glauben, weil sonst geht er sich nicht so anstrengen, ihn abzulehnen. Ja, man kann ja die Dinge von der anderen Seite lesen, ne? Was machen sie? Das ist eine riesige Anstrengung. Wenn Gott nicht existiert, brauche ich gar nicht drüber reden. Ne? Der Heilige Vater hat ihn zweimal getroffen. Einmal eine ganze Dreiviertelstunde. Das ist für den Heiligen Vater unglaublich. Mangel an Glauben führt zum Aberglauben. Das klingt so harmlos, ja. Und der Aberglaube führt sie zum Bruch gegen das, also ein Einbruch, also eine Sünde gegen das erste Gebot. Und die Sünde gegen das erste Gebot, das ist heutzutage das häufigste. Ich weiß nicht, ob es immer schon war. Und wenn ich irgendwelchen Priestern was sage, vor allem in Indien, sagen sie, naja, wir haben keine Götzen mehr. Das hat mir ein Priester gesagt, ich werde den Namen nicht sagen, es war nicht der Vater Rufus, bei einer riesigen charismatischen Konferenz am Festtag, wo die Hindus, die Trimurtis, die ganzen Gottheiten auf der Straße von ganz Indien kommen, schwarz gekleidet oder rot gekleidet, zu dem Berg bringen, es ist kein sehr großer Berg, aber es ist eine höhere Ding, und dort diese Gottheiten abstellen. Und das sind vor uns vorbeigegangen, war eine riesige charismatische Konferenz mit 1000 Leuten, ganz sicher, nicht, sind wir immer groß. Und der Priester, der sagt mir, na, das erste Gebot ist ja nicht mehr, wir haben ja keine Götzen. Nehmen wir doch, da draußen gehen eine 500.000 Menschen, die alle an Götzen glauben, die Götzen sogar tragen, ja, zu einem angeblichen Trimurti, sowas wie Dreieinigkeit, aber eine Dreieinigkeit von drei Teufeln wahrscheinlich. Bitte, gleich bestätigt. Und der Priester sagt mir, wir übertreten das erste Gebot nicht. Ganz abgesehen von der New Age und von den lokalen Hexereien und den mohammedanischen Hexereien. Aber leider Gottes ist das eine sehr allgemeine Einstellung, darüber braucht man nicht mehr predigen. Und ich sage jedem Priester, um Himmels Willen, um informiert zu lesen, mein Buch wenigstens, die Hälfte ist sicher richtig drinnen, vielleicht habe ich Fehler, weiß ich ja nicht alles. Aber drinnen steht ziemlich viel, wo der New Age und die traditionelle Medizin, nicht weil alles falsch ist, aber darüber werden viele falsche Dinge eingebracht, das erste Gebot übertreten wird. Warum? Was ist denn das? Wenn Gott ersetzt wird durch seine Schöpfung, wenn ich einem Menschen um das bitte, was nur Gott weiß, meine Zukunft, dann habe ich einen Götzen. Wahrsagerin vielleicht, Zigeunerin vielleicht, oder vielleicht auch nur ein ganz normaler Mohammedaner, oder nur ein österreichischer Katholik, ne? Das gibt's alles. Sie ersetzen also das, was von Gott geschaffen ist, um ihnen etwas zu sagen, was nur Gott weiß. Das ist die Sünde. Und das ist die einzige Sünde, wo der Herr sagt, dass drei oder vier Generationen, jetzt muss man wissen, dass in den frühen Sprachen Wiederholungen eigentlich nur andeuten die Wichtigkeit der Situation. Das heißt für viel, ja, Für viele Generationen werden dann bestraft. Das ist die Sprache des Alten Testamentes. Im Neuen Testament, im Römerbrief, im ersten Kapitel steht es drinnen. Wenn sie sich gebeugt haben zu den Götzen, ja, das steht dann nicht mehr dort. Er spricht über die Universalerkenntnis, dass man durch die Schöpfung weiß, dass es Gott gibt. Das nächste sagt der heilige Paulus, lesen Sie wenigstens im Römerbrief das erste Kapitel, wenigstens vom Vers 16 bis zum letzten Vers. Ja? Wenn man sich aber gebeugt hat zu diesen Gottheiten sozusagen, dann, und in gut Deutsch heißt es, dann kann ich sie nicht mehr erreichen. Das heißt, da ist eine Blockade des Okkulten dazwischen. Weil diese Sünde eben auch auf die anderen nächsten Generationen weiterwirkt. Die anderen Sünden haben auch Folgen, aber das sind eigentlich soziale Folgen. Ja? Braucht man nur denken, uneheliche Kinder, die sozialen Folgen sind sehr traurig für ein Kind. Ja? Heutzutage ist es ja keine Sünde mehr, aber die sozialen Folgen sind immer noch da. Ja? Und das ist sehr wichtig zu wissen, vor allem, weil heute durch das New Age und die neuen sogenannten besseren Medizinen, die Alternativen, sehr viel Falsches hereingebracht wird, wo die Leute eigentlich die Gelegenheit haben, das erste Gebot zu übertreten. Ja. Also sie gehen zur Akupunktur, alle glauben, sie brauchen jetzt keine Anästhesie mehr. Tun Sie mal nachforschen. Der Mao hat in der schon von allen den traditionellen ausgemerzten chinesischen Medizin am Ende des 19. Jahrhunderts, hat der Kaiser selbst, der Emperor von China, ein junger Mensch, modern erzogen, englisch erzogen, die ganzen alten Sachen rausgehauen. Das Tai Chi, das was in der Früh beten, dass die guten Geister ihnen ein Glück bringen, das Akupunktur, das kommt von dem Schamanismus, das hat er alles rausgehauen und versucht, das Land, damals noch nicht so übervölkert, mit der modernen Medizin sozusagen weiterzubringen. Und der Mao, der dann als Kommunist, richtig oder falsch, das politisch interessiert mich nicht, die Tatsache ist, dass er versucht hat, eine Volksmedizin wieder einzuführen, weil er gesehen hat, dass das moderne Krankenhaussystem, Krankenkasse, NHS in England, die Nationalkrankenpflege sozusagen, in China nie wirken wird, weil es zu viel sein. Dann hat er eingeführt und natürlich die westlichen Journalisten haben gleich was Riesiges draus gemacht. Es stimmt aber gar nicht, dass die Chinesen keine Medizin, also keine Beruhigungstabletten und keine Anästhesie verwenden, weil sie die Akupunktur machen bei einer Operation. Das stimmt gar nicht. Ich habe eine chinesische Schwiegertochter, ja? Die sprechen noch Chinesisch. Die ganzen Verwandten sind ungetauft. Ja? Aber habe ich sehr viel gelernt, was tatsächlich also nur in Chinesisch aufgeschrieben ist. Ich kann es ja nicht lesen. Ich habe meinen Enkel gesagt, vergesse nie Mandarin zu lernen. Der will natürlich nur Englisch und Deutsch reden. Der redet Englisch und Deutsch. Perfekt. Aber ich sage, nein, du musst Chinesisch lernen. Das ist die Zukunft für uns. Und der wird der Priester werden. Nicht? Das ist eh ganz klar. Nicht wegen mir, wegen Marco. Das schaut mir so aus, auch jetzt schon. So. Ja, der Jerome ist so. Und will ich nur sagen, ich habe also auch eine Erfahrung mit diesen Menschen. Deswegen traue ich mich das so sagen. Ich bin abgesehen, dass ich Apothekerin bin, in einem Haushalt von lauter Ärzten aufgewachsen bin und mir diese Dinge schon von Kindheit, haben wir nur beim Mittagessen solche Sachen geredet. Da haben mein Vater sich schon lustig gemacht über die Homöopathie, die ein österreichischer Apotheker lernen muss. Ja, 3 Jahre. Keine Kunst, das ist gar nichts. Also Fantasiegebilde. Aha, da können wir gleich das sagen, das ist auch noch etwas. Der Hahnemann, der Gründer der Homöopathie, ganz abgesehen, dass er Jesus als Phantasten abgelegt hat, abgelehnt, das machen vielleicht viele Leute in der Welt, ganz abgesehen davon, hat er von den Chinesen einen Einfluss bekommen, indem er, wie die Chinesen, die Universalenergie ansprechen will. Das heißt, Er möchte die Universalenergie als Heilungsmittel verwenden. Jetzt muss man erstmal den Glauben richtig kennen bei uns, den katholischen, was lehrt der Glaube. Universalenergie spricht sowas wie von einer göttlichen Kraft, ja, aber ist angeblich neutral. Ja. Das gibt es alles gar nicht. Es gibt die schöpfende Energie, das ist, wer im Glaubensbekenntnis, der Heilige Geist, durch den Gott geschaffen hat. Ja. Ja, das heißt nicht so Heiliger Geist, das heißt, ich glaube an den Heiligen Geist. Ja. Und dann weiter heißt, der Schöpfer, der Geschaffene, der schafft. Es gibt also einen Schöpfer und eine geschaffene Energie. Naja, zur Zeit von Hahnemann hat man über Atome, Moleküle und Elektronen gar nichts gewusst. Er hat nur von Substanzen geredet. Wir reden von dem Ende des 18. Jahrhunderts, vor Descartes noch. Die Leute nur noch was wissen vielleicht. Und da war noch gar keine systematische Untersuchung irgendwelcher medizinischen Behandlungen. Gewisse Leute haben schon angefangen, darüber nachzudenken. Aber eigentlich hat es eine wissenschaftliche Untersuchung, das heißt also systematisch, das ist keine Magie, sondern das ist einfach mit den Zahlen, wenn 100 Leute geheilt werden oder 1000 Leute geheilt werden und davon, weiß ich, 5% nicht geheilt werden, dann kann man das vielleicht als Medizin verschreiben, so ungefähr. Ja? Das ist ein System, in dem man die Behandlung kranker Menschen untersucht mit Medizinen, Medikamenten heutzutage, sagt man. Damals hat er gesagt Substanzen, er hat noch nichts gewusst über die Elemente und der Chemie. Ne? Und der wollte durch Schütteln der Substanzen diese Universalenergie, über das die Chinesen gesprochen haben in ihren verschiedenen Schriften, einschütteln oder ausschütteln. Ein Blödsinn, ein ganz einfacher Blödsinn. Weil die Atomenergie kann man nicht schütteln, rausschütteln oder reinschütteln. Und das ist ja die Energie, die die geschaffene Welt zusammenhält. Wenn das wäre, das wäre ja schrecklich. Sie schütteln ein bisschen was und das explodiert gleich. Ne? Ich sehe das ein bisschen lustig, dass sie sich's merken. Und den Schöpfer ersetzen können wir auch nicht. Man darf nicht böse sein, dass die Chinesen das glauben. Über die glauben das eh nicht alle. Das ist ja nur die westliche Welt, die daraus das macht. Aus Geschäftssinn, so wie beim Reiki. Amerikanerin hat Hand draufgelegt und über die ganze Welt hat sich's verbreitet, sie macht riesiges Geld damit. Das ist leider Gottes, dann wir selber, die Fehler machen. Und diese Leute haben nur gesucht, und die Chinesen sind hochintelligente Leute, aber sehr, sehr praktisch. Was sich nicht verwenden lässt, kann man nicht haben. Und die haben sich die Erklärung gegeben, weil sie ja keine persönliche Offenbarung, wie wir vom lieben Gott haben, wir die Juden, und durch die Juden haben wir es, haben eben gedacht, naja, eine Energie ist da, das ist ein westliches Wort, die nennen das gar nicht so, das Tao, aber da ist was da, wodurch alles andere existiert. Das ist ja gescheit, ne? Aber dass er ein dreifaltiger Gott ist, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, wissen es nicht. Und geben also der Schöpfung denselben Wert wie den Schöpfer, weil sie nicht einen persönlichen Schöpfer kennen. Deswegen muss man evangelisieren. Die wollen es ja wissen. In China bekehren sich zumindest 1000 Leute jeden Tag. Natürlich haben die Kommunisten das nicht gern. Weil langsam aber sicher wird das System unterwandert von christlichen, mitdenkenden Menschen. In Indien ist es auch. Aber die Menschenmassen sind ungeheuer und die Traditionen so stark, dass es schwer ist. Und die sind ganz anderer Charakter wie die Chinesen. Das sind eigentlich ängstliche, bescheidene Menschen, die Inder, sehr intelligent, ja. Ja, Schwester, weiß ich schon. Ne? Aber leider Gottes verleitet in die falschen Richtungen. Ne? Und dasselbe ist in China. Ne? Das sind sehr intelligente Menschen. Und der liebe Gott wird nicht kommen, bevor die nicht eine Chance gehabt haben, ihn kennenzulernen. Das ist die Gnade Gottes. Das weiß nur er, wenn die so weit sind, dass er wiederkommen kann. Wir machen einen Sauhaufen in der Zwischenzeit aus dem, was wir so wunderbarerweise ererbt haben, den christlichen Glauben, den katholischen Glauben. Das ist traurig. Also ich sage das so, weil wir verleitet werden, das erste Gebot zu übertreten. Und das ist, wenn man die Schöpfung, der Schöpfung denselben Wert zuspricht oder den Fähigkeiten, also auch einem Menschen, der ja auch geschaffen ist von Gott, wie Gott zu agieren. Das ist die Ursünde. Der Mensch stellt sich an denselben Schemel sozusagen wie der liebe Gott, das ist dasselbe, selbe Podium. Das ist die Ursünde. Und das vererbt sich. Vererbt, nicht durch die, noch durch die Gene. Aber der liebe Gott hat gesagt, das werde ich 3 oder 4 Generationen bestrafen. Er meint, bis eine Reue eintritt bei irgendeinem, eine Umkehr, bei einem Familienmitglied. Und wir in der katholischen Kirche haben eine ungeheure Aufgabe. Ich versuche es den Priestern beizubringen, um ehrlich zu sein. Bei jeder Messe beten wir für Verstorbene. Aber wir sind der einzige christliche Glaube, der das macht. Ich lebe in England. Da gibt es mehr verhexte Häuser, wo die Geister, das kann man ja heutzutage alles auch filmen, wo es böse Geister gibt. Ja? Angeblich Vertote. In keinem anderen Land sind so viele. Die benutzen das als Touristenattraktion. Aber es ist unsere Aufgabe, dass wir für die Verstorbenen, die von diesen bösen Geistern gequält wurden, vielleicht im Fegefeuer irgendwo sitzen, dass man bei der Messe an diese Menschen denkt. Das ist viel wichtiger, als noch ein großes Theater oder Tourismus draus zu machen. Oder bei den Helden, ich meine, wir haben jedes Mal mit der Königin und jetzt mit dem Prinzen, Prinz William haben wir alles das, das, wo die Verstorbenen vom Ersten Weltkrieg geehrt werden. Wir werden sie nie vergessen. Aber eine Messe wird für die nicht gesagt. Und das ist aber was brauchen, ne? Was nützt ihnen, ihnen ein paar Wohnblumen hinzulegen? Wir haben die Wohnblumen dort, das ist so eine Mode, weil das in den Flammen, an den Feldern, wo vom Ersten Weltkrieg die Leute gestorben sind, wachsen Wohnblumen. Das hat auch irgendeiner die Idee gehabt, eine Frau natürlich. Und die geben sich ja also gegenseitig die Wohnblumen und man gibt eine Spende. Aber was, das hat ja gar keinen Sinn für die Toten. Die warten im Fegefeuer. Dasselbe für die abgetriebenen Kinder. Ist ja schön und gut, dass ihnen leid tut, dass ein Kind abgetrieben haben. Aber die kleine Seele wartet. Die ist nicht gerettet. Nein, ist ja nicht getauft. Das ist eine direkte Rettung nicht. Liebe Gott hat vergeben, hat er dir alles und Gnade. Aber er muss weit vom lieben Gott sein. Die Seele bittet darum, dass die Verwandten für sie beten. Bei der Messe. Brauchen wir nur zur Messe gehen. Dass sie näher zu Gott kommen kann. Ich könnte Ihnen viele Geschichten erzählen, das heilt auch die Familien. Weil das sehr, sehr normal ist heutzutage, dass die Leute abtreiben. Müssen Sie mal nur vorlesen, was da im Europäischen Parlament vorgeht. Die Leute, die wollen das Geld für die armen Völker nur geben, wenn diese Völker Nationen unterschreiben für die Freiheit der Wahl, ja, der Geburtenkontrolle. Das heißt, dass die Leute frei abtreiben können. Dann kriegen sie Geld von den Vereinten Nationen und weiß ich von woher, damit die Armen dort gefüttert werden. Ja, ist alles hinterrücks. Das ist von der, wie heißt denn die Frau, die jetzt Präsidentin werden will nach dem Obama? Hillary Clinton. Fast überzeugt, dass sie selber sowas gemacht hat. Deswegen vertritt sie es so stark. Die haben ja nur ein Kind gehabt und der ist dann auf Zeiten gegangen. Naja, das kann man sich schon alles erklären. Aber es ist tatsächlich so, dass Leute, die selber einen Fehler gemacht haben, weil sie nicht zugeben wollen und weil ihnen niemand gesagt hat, das war falsch, ja, dann das weiter verbreiten. Es ist so wie ein Drogensüchtiger, der macht, oder ein Alkoholiker, der macht gern neue Drogensüchtige oder Alkoholiker, weil er sich selbst dadurch bestätigt, ich habe ja eh nichts falsch gemacht. Ich kann ja nichts dafür. Dann braucht er nicht bereuen. Ne? Die Reue fällt uns sehr schwer. Heute hat mich wer sehr lieb gefragt, wie ich denn richtig bereuen könnte. Ich sage, der liebe Gott akzeptiert unseren freien Willen, ich möchte bereuen. Sonst könnten ja keine Sünden vergeben werden. Die meisten Leute bereuen ja gar nicht, weil sie gar nicht wissen, was bereuen sollen. Weil sie diese Dinge ja gar nicht gehört haben. Sehr wenig. Die Leute trauen sich ja gar nicht reden über solche Sachen, die ich rede. Weiß ich ja. Ich höre es ja. Ich höre es ja auch von den Priestern, nicht? Und der Bischof, das alles zusperren. Weil sie Angst haben, dass was passiert. Dass der liebe Gott will, dass passiert. Dass die Leute sich echt bekehren. Weil wenn wir echt bekehrt sind, können wir den Glauben weitertragen. Entweder durch unser richtiges Benehmen oder durch unsere Worte. Je nachdem, was der liebe Gott uns gibt als Gabe. Das ist der ganze Sinn, dass ich die Einkehrtage gebe. Dass die anderen Menschen über Jesus was hören, über die Liebe Jesus, über die Befreiung Jesus und über die Regeln unserer Kirche, die eine ganz gesunde Regeln sind. Die Priester können sich auch nicht alle dran halten gleich. Kann man nicht einen Priester beschuldigen, dass sie nicht glauben. Doch ein Blödsinn. Der hat halt auch seine Fehler, die Leute haben alle Fehler. Deswegen ist ja der liebe Gott gekommen, weil wir Sünder sind. Sonst hätte er ja gar nicht kommen müssen, ne? Logisch fehlt allen. Also, unter den Sünden, die der Aberglaube dann verursacht, ist vor allem die Sünde gegen das erste Gebot, die okkulten Dinge, über die werde ich beim nächsten Vortrag dann sprechen, was es alles gibt für okkulte Dinge. Die kennen die meisten von euch eh. Bildung gehen sie, zum Spiritismus gehen sie, weil sie allein sind und die Mutter gestorben ist, wollen sie, dass die Mutter mit ihnen spricht. Und dann gehen sie heute dann in der Schule, tun sie das Ouija-Board, was sagen die hier, Ouija-Board machen, also das Auspendeln von den Antworten von, weiß ich, vom Board, ich weiß nicht, wo das machen. Und leider Gottes sind diese Leute, diese Kinder schon von jung, von bösen Geistern kontrolliert. Das sieht man ja, die Rockmusik. Habe ich eine Geschichte von einer, ich kenne eine Gemeinschaft an, ja. Und die heißt auch Erika. Und die hatte einen Sohn, der ist bis heute Alkoholiker. Er trinkt aber nicht mehr, ja. Aber das jahrelang hat das gedauert. Und die hat, der hat also sich diese ganze Rockmusik angehört. Da gibt es auch Sachen, die harmlos sind, und es sind wieder andere Sachen, die sehr gefährlich sind. Jedenfalls saß sein ganzes Zimmer voll, die ganzen Stellagen voll mit diesen Tapes, also Band. Ne? Das hat ja CDs noch nicht gegeben. Und okay. Sie hat sich nie getraut in dieses Zimmer. Naja, Teenagers, nicht? Man traut sich nicht so sehr da einzugreifen heutzutage, weil die Leute ja sehr selbstständig sind, sagen wir so, auch sehr frech und auch unverschämt sein können. Und sie hat sich halt nicht getraut, damit nur kein Familienstreit rauskommt, hat vor dem Zimmer mit Weihwasser das ganze Zimmer besprüht, alles reingesprüht, dann hat sie gebetet und dann ist was passiert, das hat sie mir nachher gezeigt. Diese Bandeln, also diese Kassetten sind tatsächlich von der Seite von den Stellagen runter auf einen Berg in der Mitte des Zimmers gefallen. Das ist tatsächlich wahr. Also kontrolliert von bösen Geistern. Weil das Weihwasser, noch eine Geschichte mit dem Weihwasser, hat auch wieder nur unsere Kirche, ja, schon die Orthodoxen haben wir auch. Die Kirche hat uns das gelehrt. Gesegnete Dinge, die bleiben nicht immer gesegnet. Aber den Augenblick und für kurze Zeit, nachdem sie gesegnet sind, wirken sie. Wenn wir Einkehrtage hatten in Indien, wo die Leute nicht so leicht aussprechen, sind sehr gute Leute und wollen auch alles sagen, aber eigentlich genieren sie sich viel mehr als unsere Leute und sprechen nicht alles aus. Jetzt haben wir nicht gewusst, welche Leute einen Befreiungsdienst oder Exorzismus brauchen und welche nicht. Jetzt haben wir das so gemacht. Wir haben, also zwei, das sind so Fensterbretter, so wie das da gewesen zum Beispiel, und haben auf einen lauter Gläser mit Weihwasser, mit gesegnetem Wasser hingestellt und auf andere Fensterbrett normales Wasser. Und dann hat der Vater Rufus also gesagt, naja, bitte nehmen Sie sich ein Glas Wasser jetzt, ich werde es nachher segnen, so ungefähr, ja. Und die Leute, die wirklich vom bösen Geist irgendwie getrieben waren, ich sage nicht besessen, gibt es nicht so viele,
nein, nein.
Die haben nie ein Weihwasser genommen. Es hat also eine Wirkung. Was meine Freundin gesagt hat, war ja auch nur, sie hat ja nur eine Hilfsnotsituation, also gesagt, ich muss dieses Zimmer segnen. Nun, es gibt sehr viele Leute, leider Gottes Männer, die pornografisch abhängig sind vom Internet. Jetzt in England und auch international ist auch das Spielen, Spielabhängigkeit sehr groß geworden. Eines der Möglichkeiten, was ein Verwandter in der Familie machen kann, ist das Segnen im Namen, jeder getaufte Mensch kann segnen, nicht dasselbe wie ein Priestersegen, aber es ist ein Segen im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Brauchen nichts weiter sagen, nur das Gerät segnen. Darunter eine, entweder vom Heiligen Benedikt oder die wunderbare Medaille, die müssen geweiht sein. Ja? Die können ja nicht nur irgendein Gegenstand hängen, sonst ist ja nur ein Gegenstand. Unter das Gerät stellen und dann warten Sie mal, ob der Abhängige tatsächlich jeden Tag wieder hingeht. Schon, aber er wird aus irgendwelchen Gründen es lassen. Meine Söhne sagen, wenn ich zu beten anfange, und die wissen es nicht, der eine hat eindeutig gesagt, also diese Beterei ist ja auch nur ein bla 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 bla, und weiß aber gar nicht, dass ich bete. Es gibt es nicht, dass er weiß, weil ich nichts sage. War aber eine Situation, wo ich beten musste, am Sterbetag des Vaters. Ja. Das haben sie aber nicht gewusst, haben sie nicht erinnert. Und da war eine unglaubliche Situation, und ich dachte, mein Mann braucht sicher noch viele Messen, ja, oder Messen, und da habe ich die Angelika angerufen, die hat das gleich organisiert, dass dann noch mehr Messen kommen, dann habe ich in Italien angerufen, brauche ich noch höherstehende Messen auch, gleich gemacht. Und der andere Sohn hat mir gesagt, naja, alles, was da jetzt passiert, ist alles nur dem Vater seine Schuld. Wieso? Ich habe gebetet. Und er sagt, du hinderst mich, du hinderst. Sag ich, was hindere ich? Ich sitze doch nur dort. Ha? Das Gebet wirkt. Natürlich die unbefleckte Empfängnis. Soll ich was sagen von unbefleckten Empfängnis? In 1986 gaben wir Einkehrtage in Goa, in dem neu erbauten Einkehrhaus von einem Vater, einem deutschen Palutiner, der hat geheißen Vater Heinrich Kiefer und war ein Freund von mir. Und wir gaben Einkehrtage und da war der Vater Rufus, da war ein anderer Pater, dann war der Henry Kiefer dort und Leute sind natürlich 100, 200, 300, ich kann die nicht zählen. Das Haus ist groß und die Leute schlafen viel bescheidener als Sie hier. Sie brauchen keine eigene Dusche und alles das. Eigene Dusche, eigenes Zimmer, die Kinder müssen ein eigenes Bett haben, was weiß ich, was alles, ein Theater, alles. Das gehört alles nicht zur Evangelisation. Also, die haben sich dorthin genudelt, alle. Und schon vor den Einkehrtagen bin ich in einem Zimmer gesessen und die Leute haben sich angestellt. Ich konnte keinen Priester fragen für gewisse Fälle, weil das Einkehrtage noch nicht angefangen haben. Und haben sich also bei mir ausgeredet. Da war eine Frau, die ist reingekommen, als wäre sie schwer, so wie ich jetzt gehe, nicht gerade gehen und so rein, als wäre sie uralt. Die war nicht einmal 36 Jahre alt. Und ich habe nicht gewusst, ich habe gebetet, Außenhitze war 36 Grad oder 38 Grad, es war sehr heiß, ein ungeheurer heißer Tag, im Mai. Mai in Goa, danke. Ne? Die Leute wissen ja nichts davon, kennen das nicht, die glauben, es ist warm halt draußen. Und ich war natürlich erschöpft. Ich bin immer erschöpft. Ich halt habe auch nur 3 Stunden geschlafen. Also in Goa. Ich sitze da drinnen, ein ganz kleines Zimmer, keine Aircondition, ich sag mal, keine frischen Luft, meine Ahnung. Es war aber ein neu gebautes Haus. Das Zimmer war ungefähr die Größe, jetzt die Hitze noch größer. Ein Bett drinnen, 2 Sessel, alles, sonst nichts. Ein Kreuz, ja, gut. Und die redet und redet und benimmt sich wie ein Elefant. So wie wenn sie einen Rüssel hätte. Und den Tag vorher bin ich von Bangalore gekommen, hat mir ein Konvertit eines Hindu-Priesters, der Sohn eines Hindu-Priesters, erzählt, wie sich die bösen Geister bei den Göttern dort benehmen. weil er zu glauben angefangen hat und alle gelernt hat, dass diese Gottheiten, wenn sie angebetet werden, mit bösen Geistern besessen sind und die benehmen sich so wie diese Götter, die angeblichen Götter. Und da gibt es einen Elefantengott und bei euch gibt es jetzt eine Mode, dass die Leute Elefanten sammeln. Das ist, muss man sehr acht geben, weil die werden oft überbetet, damit sie ein gutes Geschäft machen. Ja? Nicht, weil die Leute alles glauben. Aber sie tun sie trotzdem den Ganesh opfern, bevor sie es verkaufen. Nicht hier in Deutschland, aber die werden ja importiert. Die werden ja importiert. Und die guten Inder wollen ein bisschen ein Geschäft machen mit der westlichen Welt, weil sie nicht genügend haben, die armen Leute. Die Reichen haben mehr als hier. Viel mehr als hier. Die 30 Millionen superreiche Inder, die haben viel mehr als der Gulbenkian, der einer der reichsten Männer der Welt. Viel mehr als der Rothschild. Aber die anderen sind sehr arm. Und das moderne Leben wird auch immer teurer, auch in Indien. Jetzt tun sie exportieren und leider Gottes werden manche Dinge von den Hindus selber den Gottheiten angeboten, bevor es verkauft wird, damit sie es gut verkaufen können. Versteht's? Das hat mit Religion sehr wenig zu tun, nur mit Geld. Und das war also auch dort, diese Frau hat sich so benommen und dieser Konvertit hat mir am Tag vorher, ich bin mit dem Autobus hingefahren nachher, gesagt, weißt du, die benehmen sich so wie diese Gottheiten. Wenn der mir das nicht gesagt hätte, hätte ich nicht gedacht, dass die Frau irgendwas mit Ganesh, mit diesem Elefantengott zu tun hatte. Jetzt war sie aber eine gute Katholikin. 400 Jahre Katholizismus in Goa. St. Francis Xavier, sein Körper kann man heute noch sehen. Also ein großer Heiliger, so wie die Clara in Assisi, kann man den Körper sehen. Und haben nur die Katholiken sowas, nirgends anders. Sind die Heiligen erhalten und die hat niemand künstlich erhalten. Da haben die Leute noch gar nicht gewusst. Waren keine Ägypter, haben über Mumien und sowas gar nichts verstanden. Nein, die sind von dem Gott erhalten, weil sie sündenlos gestorben sind vielleicht, ich weiß es nicht. Und die Frau hat sich also benommen wie ein Elefant. Ich war verzweifelt. Ich habe mir gedacht, da brauche ich einen Priester. Kein Priester war da. Stiegen Stauf hinunter, kein Priester frei. Alle belagert mit irgendwelchen Leuten, mit irgendwelchen Gottheiten und was ich. Jetzt habe ich gesagt, Mutter Gottes, unbefleckte Empfängnis. Ich kann gar keinen Rosenkranz geben in der Situation. Oh, der liebe Gott kennt mich, kennt mein Herz, weiß er, dass ich Mutter Gottes sehr gern habe. So, ich bitte, ich hilf mir. Ich sage nichts anderes. Ich habe nicht mehr gebetet, als die am unbefleckten Empfängnis angerufen, weil mir heiß war. Ich war total erschöpft und diese Gottheit, dieser böse Geist hat sich so gezeigt wie ein Ganesh. Und die Frau war auch so schwer. Ja, es war komisch, alles komisch. Und ich bin ein ganz normaler Mensch und habe studiert und bin ganz logisch. Und ich glaube an die Sachen gar nicht eigentlich und so weiter. Ja, so typisch die westliche Natur. Naja, es wird schon nicht so viel dran sein. So auf das. Ne? Und sage ich, Mutter Gottes, bitte hilf mir. In dem Moment fliegt die Frau von der Ecke, wo wir gesessen sind, flach durch das Zimmer und fällt bums, gerade vorm Bett herunter, vorm Bett. Ich habe mir gedacht, mein Gott, nein, die wird jetzt den Schädel sich angehaut haben. Ne? Irgendwas wird passiert sein, gar nichts. Also dann, die Mutter Gottes hat sich total befreit. Wieso weiß ich das? Ich habe die Tür aufgemacht, die Leute schon gestanden, die haben den Rosenkranz gebetet, weil sie noch nicht die Zungensprache, das haben sie noch nicht bekommen gehabt, die Einkehrtage waren, haben wir noch nicht angefangen. Und ich sage, bitte, zwei Damen kommen jetzt herein und setzen sich hier hin, sie dürfen weiter den Rosenkranz beten, aber niemand darf in Zungensprache beten. Ich bin sehr streng dabei. Mit der Zungensprache zeigt sich der Böse, da kommen Manifestationen, die sie nicht kontrollieren können. Ich habe keinen Priester da gehabt, dass ich sage, Herr, ich brauche einen Exorzismus oder was. Geht nicht. Muss also vorsichtig sein. Kann ein riesiges Chaos daraus entstehen. Und habe ich gesagt, also nicht Zungensprache, wenn da irgendwer schon das spricht und den Eingedanken, bitte nicht, so, also Gebetssprache heißt das, ne? Weil ich in Deutschland. Aber den Rosenkranz, da setze ich hin und bete. Ich bin zum nächsten gegangen, war ein junger Bursche, ungefähr 18 Jahre, der wollte eine Prüfung bestehen, ein leichtes Gebet, überhaupt kein Problem. Matthäus 18, 19, das müsst ihr verwenden, wenn ihr Leute evangelisieren wollt. Im Herzen für dasselbe beten, was diese Person braucht oder betet. Und ich habe also mit ihm gebetet während ich noch das Gebet mit ihm sage, fängt das ganze Zimmer, die ganze Stiege in Zungensprache zu singen an. Nur ich bin gleich nervös geworden, weil ich nicht gewusst habe, was mit der Frau passiert ist. Die ist vielleicht nicht befreit, vielleicht benimmt sie sich im Sprint beim Fenster raus. Auch schon passiert, ja. Deswegen sage ich, Achtung mit dem Fenster. Und ich komme hin, die ist ganz entspannt und singt in der Gebetssprache, die der liebe Gott gegeben hat. Hat die Mutter Gottes gemacht, nicht ich gemacht. Alles dann. Sehr wichtig, weil in ihren Familiensituationen können sie immer die Mutter Gottes beten, aber uns den Rosenkranz nicht den jeden Tag sagen können. Obwohl das sehr gut ist. Aber manche Leute sind auch übermüdet oder sie haben wissen es nicht ganz genau, den Rosenkranz. Ne? Ich brauche keine Ketten, das sind alles Fantasien. Ne? Die Finger haben wir ja. Ne? Beim Autofahren ist ganz leicht, da kann man immer einen Rosenkranz beten, muss man ewig warten auf die Leute, die nicht Autofahren können. Ne? Ja, die immer irgendwo stehen bleiben, bildet sich immer ein, die anderen können nicht fahren. Ne? Sie sagen nie, ich bin deppert gefahren, sie fahren immer dran und sind deppert gefahren. In dem Moment können sie begrüßen, jetzt heißt du Maria, erst fangen schön der Früh an, sagen sie also schön brav, das Glaubensbekenntnis, die drei Begrüße, sei es der Maria noch zu Hause, dann noch das Vaterunser. Dann brauchen sie nur mehr noch mal zehnmal die Begrüße, sei es der Maria machen und darüber nachdenken, ein bisschen über Jesus. Dann gibt ihnen schon die Idee. Ich möchte nur, dass sie wirklich beten anfangen. Ja? Ich sage ihnen, es ist nicht so schwierig. Sie müssen nicht alle auf den Knien liegen und alte Ketten vom Rosenkranz in der Hand haben und sich noch segnen und alles. Das. Man kann es im täglichen Leben einbauen. Praktisch einbauen. Wird Ihnen nichts passieren, es wird nur besser werden. Gut. Jetzt haben wir eh nicht mehr sehr viel Zeit. Also die Blockaden sind ein nicht bereuen können, nicht vergeben können, einen Mangel am Glauben, der es verhindert, dass sie geheilt werden. Mangel am Glauben der Gemeinschaft. Weil die Dinge durch den Aberglauben sehr, sehr rasch zur Sünde gegen das erste Gebot führen. Nicht alle alternativen Dinge sind sinnvoll, das ist ein Blödsinn. Nicht alle alternativen Methoden sind unbrauchbar. Man muss sie nur untersuchen auf die Wahrheit. Gut. So, wie spät ist es jetzt, Angelika?
5:30.
5:30. Und wann habe ich gesagt, dass die Pause ist? Den Zettel habe ich wieder nicht. Ich habe selber die Zettel ausgedruckt zu Hause.
Du hast noch 10 Minuten.
10 Minuten, gut. Dann gehe ich zurück zu dem zur Meditation heute. Heute in der Früh über diese Blockade des Okkulten, die der Mensch selber nicht lösen kann. Dazu brauchen wir Befreiungsgebete, dazu brauchen wir die Kirche für den Exorzismus. Die führen zu diesen Belegtheiten, die sind nicht besessen, auch die komische Laute machen, aber belegt sind schon mit was Bösen. Die führen dazu, und da kann der Mensch sich selber eigentlich nicht helfen, außer dass er widerruft oder beichtet und widerruft und so weiter. Jetzt werde ich über das reden, was ich heute in der Früh mit euch gebetet habe. Ich habe deinen Namen in meine Hände eingraviert. Ja, er ist mir nicht eingefallen, weil ich Englisch denke. Ich habe deinen Namen in meine Hände eingraviert. Jetzt reden wir ganz was anderes, weil ich habe gebetet für sich abgewiesen zu fühlen, also was die Folgen davon sind, und unbekannte Ängste, unbekannte Schuldgefühle, wo man weiß eigentlich nicht, warum sie sich schuldig fühlen. Ja? Und jetzt werde ich was erklären. In jeder Familie gibt es Leute, natürlich nicht Sie, die jähzornig sind. Das ist keine Sünde. Nein, ist ein Ventil, was der liebe Gott erlaubt. Im Epheserbrief steht es drinnen. Ich glaube, im 5. Kapitel, Vers 26, oder 4. Kapitel, bitte nachschauen. Ich werde es gleich schauen. Diese Situation ist die, das ist ihre Seele, ihr Gefühlsleben, ja. Das ist da.
so ungefähr. Und wenn dann negative Einflüsse kommen, wie abgelehnt sich, Ablehnung, ja, schreibe ich mal so, Ablehnung, ist mit einem H drinnen, verdient nicht gut Deutsch reden oder schreiben. Ablehnungsgefühl führt natürlich zu Minderwertigkeitskomplexen. Es führt dazu, dass Leute superlativ sind, weil die Leute, die Minderwertigkeitsgefühle haben, manchmal es umdrehen und alles wissen, weil das ist der einzige Weg, wie sie überleben können. Sonst zerstören sie sich selber. Ablehnung. Das nächste ist Angst. Das sind die wichtigsten negativen Gefühle, die der Mensch erlebt, die den Menschen sehr stark beeinflussen. Ablehnung, Angst. Jetzt, wenn ein Mensch in eine Situation kommt, wo ein Dschihad oder eine Bombe dort auslässt, dann ist eine Angst normal, ja? Aber wenn sie Ängste haben für alles, wir haben ein paar Leutchen hier, die vor allem Angst haben, dass vielleicht die falsche Person, vielleicht die falsche Ding gemacht haben, vielleicht sie selber alles falsch machen. Das ist nicht normal. Das sind Ängste, wo man die Urwurzel nicht selbst kennt. Also Angst unbekannter Art füllt die Seele. Vor allem, wenn die Kinder missbraucht worden sind oder ungerechterweise geschlagen wurden oder viel zu jung waren, um zu verstehen, warum sie misshandelt worden sind. Diese Ängste setzen sich dann in die Seele hinein. Und das dritte Wichtige ist Schuldgefühle. Habe ich versucht zu erklären. Schuldgefühle sind oft da, die sich nicht erklären lassen. Es gibt Leute, auch im religiösen Leben habe ich ziemlich viele Liebe gefunden, die aus dem Gefühl sich zu Gott, an Gott gewendet haben. Irgendwie hatten sie das Gefühl, nehme ich an, dass nur Gott die Lösung sein könnte. Und wenn sie sich gut und brav benehmen und auch religiös benehmen, dann werden sie davon befreit, dann wird der liebe Gott froh sein. Ich tue das nicht boshaftig sagen, weil der liebe Gott benutzt alles, um uns zu rufen. Und manche Leute werden eben nur durch sowas berufen und gerufen. Man muss das nicht alles negativ auslegen. Aber diese Schuldgefühle gibt es, die kein Mensch, da hat der Mensch selber keine Antwort, wieso er sich schuldig fühlt, weil er doch jede Woche zur Beichte geht oder jedes Monat, weil er doch immer brav war und eigentlich nicht versteht. Die liegen in der Kindheit mit Misshandlung und nicht nur sexuell. Körperliche Misshandlung kann bei einem Mädel dasselbe hervorrufen wie eine sexuelle Misshandlung, auch bei einem Buben, das kommt darauf an, wo er geschlagen wurde. Deswegen schlagen kann man ein Kind schon, eine kleine Watschen geben oder am Hinterteil ein bisschen schlagen kann man schon. Aber misshandeln, dass man seinen eigenen Zorn an den Kindern auslässt, das ist eine große Sünde, weil sie das ganze Leben des Kindes zerstören. Ordnung muss sein, Gehorsam muss auch sein, aber Gewalttätigkeit darf nicht sein. Und ich werde sagen, das Kind denkt dann, das habe ich schon etliche Male erklärt, aber die meisten verstehen es nicht, das Kind kann nicht begreifen, dass eine Respektperson, eine Vertrauensperson sich falsch benehmen könnte, weil es diese Lebenserfahrung nicht hat. Das Kind denkt automatisch, dass der Große Recht haben muss. Ich sage extra der Große, das hat mein Kind, das Kind denkt nicht in Zahlen und Alter, sondern nur groß und klein, stark und schwach. So wie ein Tierlein. Ja? Das ist der Ursprung, das ist der Instinkt. Und deshalb denkt es, ich muss schuld sein. Das passiert nur mir. Haben mir viele gesagt. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Leutchen haben mir das gesagt. Ich bin mit 5 Jahren am Schoß gesessen nach dem Tod meines Vaters. Und dann hat der das gemacht zu mir. Ja, weiß nicht, was er gemacht hat. Aber das ist ja, ich bin ja anders. Mit 16 Jahren können sie es dann ausdrücken. Weil es braucht lang, bis sie es ausdrücken. Ja. Also am besten, wenn man wen helfen will, tut man sie engagieren mit ihrer eigenen Arbeit. tragen sie die Bücher oder kommen sie das oder können eine kleine Rede halten oder was weiß ich, Zeugnis geben, sollen sie machen, was sie wollen. Solange sie engagiert sind mit dir, der helfen will, werden sie letzten Endes sich öffnen. Nie forcieren, ich bin kein Psychotherapeut, der die ganze Vergangenheit wissen muss. Das braucht man nicht alles. Der liebe Gott weiß genau wo. Und der Mensch öffnet sich nur, wenn er endlich so weit Vertrauen in sie hat, wo sie ihm ja doch helfen wollen, aber noch nicht helfen können. Dann wird er endlich das sagen, was man sagen muss, damit man es dem lieben Gott überliefert. Wir werden nicht gleich sagen, ja, mich hat der sexuell angegriffen oder das sagt ja Kind. Sagen es nicht der eigene Mutter. Und die Mutter, das größere Leiden ist, dass die Mutter sagt, rede nicht so einen Blödsinn, der Onkel würde sowas nie machen. Oder die eine Mutter hat gesagt, verursache mir keine Familienschwierigkeiten, anstatt dass die Tochter verteidigt. Dieser Schaden ist größer, als was eigentlich passiert ist. So, also ich sage das, diese Kinder fangen dann ein Schuldgefühl auf sozusagen. Ob alles böse Geister sind, nein, das ist nicht alles. Ist auch die menschliche Psyche ist auch da. Ne? Gut. Jetzt füllen diese negativen Gefühle, es gibt noch andere, aber die sind die drei wichtigsten. Die habe ich auch bei der Meditation angesprochen. Die meistens in der ersten Kindheit die Verwurzelung haben irgendwie, die Ursache. Und die Leute sind traurig, ja, traurig. Depressiv. Und eigentlich würde das zu einem Selbstmord führen, weil sie sich ja nicht selbst annehmen können. Oder zu einem Mord. Das sind die zwei Extreme. Na, sagen Sie nicht, dass es nicht vorkommt. Die Psychopathen, die ja eingesperrt sind bei uns, ja, in unserer westlichen Gesellschaft, die werden aber nicht richtig behandelt. Die Psychopathen, nicht alle. Die Psychopathen sind die, die neigen zum Mord. Aber wenn man diese Dinge hier lösen könnte mit der Liebe Gottes, dann würden sie auch keinen Mord begehen. Ja? Und die anderen sind die, die keinen Mord machen, die wollen sich selber umbringen. Ich habe heute einen Brief bekommen, wo das drinnen steht. Ja? Das ist nicht, was ich rede, keine Fantasien. Alles von mir sind Beispiele. Könnte ich stundenlang auch von der anderen Welt erzählen. Mein Sohn sagt, ich rede nicht so viel. Und der liebe Gott hat uns ein Ventil gegeben. Und das ist der Ärger. Seid ärgerlich, aber sündigt nicht. Und was sind die normalen Sünden? Die normalen heutzutage ist nicht mehr normal. Die Frauen fangen zu schimpfen an, zu verwünschen. Ja, schimpfen. Cursing, sagt man, fluchen. Wie viele haben mir geschrieben, dass die Großmütter geflucht haben? Ja, das nicht haben. Ja, siehst du, tut alles bestätigen. Fluchen und so weiter. Und die Männer werden gewalttätig. Heutzutage ist es nicht mehr so eindeutig, auch die Frauen werden gewalttätig. Gewalttätig. Ich weiß nicht, ob man das so schreibt. Gewalttätig. Das heißt, sie wollen sie umbringen, sie hauen sie, sie verprügeln sie und was immer und so fort. Und in den Ehen natürlich ist das eher eine bekannte Sache. Der liebe Gott hat uns aber erlaubt, seid ärgerlich, sagt er. Das kann man nicht schön lesen, gell? Wenn ich von der Seite schreibe. Ärger. Sie ist ein Ventil für die riesige Depression und Traurigkeit, das Minderwertigkeitsgefühl, Ängste und das Schuldgefühl. Das heißt nicht, dass alle Leute alles haben. Aber ich möchte, dass ihr dadurch nicht, ihr selbst seid natürlich nicht ärgerlich, aber die ganzen Verwandten, die jetzt sonst Ausbrüche haben und den Teller auf den Tisch hauen, weil das Essen nicht warm war oder weil es zu warm war, die haben also einen Ärger und tun dadurch den Familienfrieden zerstören. Aber die Tatsache ist, wenn sie geheilt wären hier, wären sie nicht gewalttätig, würden sie nichts Schlechtes machen. Und dafür habe ich gebetet heute in der Früh mit euch. Er hat gesagt, ich habe euren Namen, also euch, in meine Hände eingraviert, ich trage euch schon. Das allein heilt auch viele Leute, wenn sie das Wort Gottes kennen und annehmen. Nicht sagen, ja, aber bei mir macht er nichts. Das sagen die Leute auch nicht. Der liebe Gott macht schon, aber nicht bei mir. Gestern hat mein Inder gesagt, in England, habe ich noch besucht am Samstag, und er sagt, ich kann das nicht verstehen. Du wirst nie ärgerlich. Aber du hast da viel mehr Probleme, als ich habe. Und ich, manchmal möchte ich es aufgeben, überhaupt zu glauben und in die Kirche gehen. Arzt. Nein, ich habe gesagt, du hast mich nicht angerufen für ein Gebet, weil er eine Vorstellung gehabt hat. Ich hätte ihm gleich sagen können, wenn die Vorstellung, das Interview mit Filipino stattfinden, wollen die nur einen Filipino haben. Und wenn es wie Inder gewesen wären, Ärzte oder was, die ihn interviewt haben, dann wäre es ein Inder geworden. Es hat gar nichts mit ihm zu tun. Die haben gewartet, bis einer kommt, der sich angemeldet hat, der ein Filipino ist, ganz einfach. Es hat mit dem gar nichts zu tun, dass er ein Inder war oder dass er nicht richtig geantwortet hat. Er ist hochintelligenter Arzt. Aber ich konnte ihm nicht mehr sagen, weil er so verärgert war, dass er gesagt hat, ich möchte beinahe das Ganze weghauen. Dabei hilft er in der lokalen Pfarre als Bester mit, weil er sonst nichts zu tun hat. Naja, er hat nur noch keinen Posten gefunden. Ne? So, das ist sehr wichtig, dass man das weiß, dass wenn einer in der Familie sich so unmöglich benimmt, ja, und alles herumhaut, die Vorhänge von der Karnischen reißt und so weiter, dass da ein Grund dahinter ist, den man vielleicht ansprechen kann. Selbst wenn sie mal den Ärger übergehen und nicht gleich selber zu schimpfen und schreien anfangen, einmal ihm nur ein Selbstbewusstsein geben. Das Beste, was ich habe, ein Zentrum gehabt für Drogensüchtige. Und da habe ich das so gemacht. Ich habe also frei bekommen von der Gärtnerei Pflanzen. Ich habe gemietet, weil der Bischof mir geholfen hat, ein Land, so ungefähr ein Viertel von einem Hektar, weiß ich, 250 Quadratmeter ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Und da habe ich diesen Drogensüchtigen angeordnet, sie müssen also die Palmenbäume pflanzen und was ich was halt, was ein jeder Mensch machen kann, ja, falsch oder richtig, ein bisschen Gärtnerei kann er, das liegt uns im Blut, wir sind ja auch nur sozusagen Tierlein, die mal es überlebt haben, indem wir von der Natur gegessen haben, das kann jeder Mensch machen. Auch wenn er gar nichts gelernt hat, kann ein bisschen Umkam eine Pflanze einsetzen. Ja? Und wenn ein Mensch ein Selbstbewusstsein durch eigenes Schaffen erfährt, ja, dann kann er auch weiter schreiten in seiner Heilung, weil er nicht ewig an diesem Ding hängt, ich bin ja nichts wert. Mich hat niemand anerkannt. Mein Vater hat mich nie anerkannt oder er hat mich immer nur beschimpft. Gibt alles, ja. Die Väter, die haben ihre eigenen Fehler. Nach außen hin bewundern sie ihre Söhne, nach innen hin machen sie es fertig in der Familie. Das ganze normale tierische Benehmen, ja, instinktives Benehmen. Also wenn man also einem Notdürftigen hilft, eine bescheidene Arbeit zu machen, physische Arbeit, ja, nichts Mentales, auch den Besessenen, auch den Umsessenen, dann kann sein Selbstbewusstsein, seine Selbstankennung ein bisschen wachsen. Und damit kann man dann weitermachen, weil er sein Wille nicht voll entwickelt ist in dem Moment, wo er so leidet. Und wenn man das dem Willen dann mal ansprechen kann, dann kann man auch sagen, sei nicht gewalttätig. Vorher geht das nicht, weil das alles instinktiv ist. Also wenn sie in der Familie sind, habe ich gestern gesagt, das Wichtigste ist, dass man sich anerkennt. Ja, das habe ich den lieben Gott ja gefragt. Sag ich, wieso tut mein Mann nicht anerkennen, wie viel ich arbeite? Ich habe ihn nicht gefragt, wieso er mich nicht liebt. Sowieso, weil ich mich zu Tode gearbeitet habe. 20 Stunden am Tag. Und deswegen bin ich auch immer noch gesund. Gerade gehen kann ich nicht mehr, aber gesund bin ich schon. Aber die Arbeit macht gesund. Ja. Alles andere, das Liegen im Bett bleiben macht sicher nicht gesund. Und die Medikamente schon gar nicht. Sagen Sie es nicht meinen Verwandten, die meine Apotheke jetzt haben. Die verkaufen alles. Schrecklich, schrecklich. Aber ich kann nichts sagen. Nicht? Ich sage es schon, aber es nützt gar nichts. Warum? Weil sie nicht glauben. Warum glauben sie nicht? Weil sich die Eltern gestritten haben. Also, das ist ganz einfach. Geht alles in die Kinder zurück. Also jedenfalls kann man auch einem lieben Verwandten, der ewig jähzornig ist, anstatt ihm zu verteufeln und beschimpfen und weiß ich sagen, ich bin aber die Gute, wahrscheinlich haben sie durch ihr so gutes Benehmen auch den Ärger hervorgerufen. Ja? Ich habe das sicher auch gemacht. Ich verärgere immer noch einige meiner Söhne. Weil ich halt sehr ordentlich bin. Ich sage nichts. Die Angelika wird gleich sagen, sag ihm doch. Sag ich, nein, 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 da braucht er mehr innere Heilung. Aber die Unordnung, manche können nicht ordentlich leben. Ne? Und der Goethe sagt, die Ordnung ist das halbe Leben. Also die Nicht-Deutschen wissen das vielleicht nicht. Der Goethe sagt, die Ordnung ist das halbe Leben. Und das stimmt. Selbst im Schlechten, wenn Sie eine Ordnung haben, können Sie irgendwie Ihr Leben überblicken. Wenn Sie aber nach Hause kommen, kein Bett ist gemacht, nichts ist staubgesaugt, das Geschirr ist seit 3 Wochen in der Abwasch, dann können Sie auch nicht weiterleben. Dann werden Sie depressiv. Mein Nachbar hat einen, ist spastik. Und letzten Endes, ich war nur freundlich, ich lebe dort nur aus Gründen für meinen Sohn. Und habe ihm also ein paar Mal eingeladen auf Tee, was man in England macht. Dann habe ich gelernt, dass er nur einen Kaffee trinkt und auch nur einen schwarzen. Also alles ungesund. Und macht habe ich nichts gesagt, natürlich. Habe ihm immer angetragen. Dann habe ich ihm ein paar Mal Essen gegeben. Vorhin zu Weihnachten habe ich gefunden, dass kein Verwandter ihn besucht hat, weil er behindert ist. Und das hat ihm natürlich gefallen. Ist ja wurscht, ob meine Kinder nicht so viel zu essen kriegen, die haben eh genug, kochen sich selber. Habe ihm gegeben. Dann ist er gekommen nach einem Jahr. 1,5 Jahre. Und sagt, wissen Sie, ich weiß nicht, ob Sie mir helfen können. Ich habe seit dem Tod meiner Mutter nicht mehr aufgeräumt. Da haben wir gedacht, um Himmels Willen. Der hat ein Haus, was nicht aufgeräumt worden ist. Seit dem Tod der Mutter. Die Mutter ist vor 4 Jahren gestorben. Stellt euch vor, wie das ausschaut. Vom Sohn seiner Wohnung, der über mir wohnt, sieht man in seine Küche. Ich habe nie hineinsehen können, ich war ja nicht neugierig. Aber ich habe nur gesehen, dass die Fenster total verdreckt sind. Aber total, da konnte man nur durchschauen. Und habe ich gesagt, naja, ich werde Ihnen meine Bedienerin rüberschicken. Die Bedienerin ist gar keine Bedienerin, die wird einmal Zahnärztin. Aber die ist eine Slowakin, sehr brav. Die Slowaken sind wunderbar. Die Leute, sehr fleißig, sehr ordentlich, ja. Und sehr häuslich. Und die habe ich rübergeschickt. Die hat gleich einen Schlaganfall gekriegt beinahe. Hat gesagt, da kann man ja gar nicht hineingehen. Den Fußboden kann man ja gar nicht weg. Das ist alles voll dreckigen Dosen. Was in den Dosen ist, will ich euch gar nicht sagen. Das Haus hat gestunken wie wahnsinnig. Die hat fleißig, dann ist einer meiner Söhne gegangen, der über mir wohnt, und hat ihm auch geholfen. Ich bin nicht hineingegangen, damit ich seine Würde nicht störe. Ja? Weil wenn ich einer gehe, wird er nicht mehr zu mir kommen nachher, weil er sich so genieren wird. Aber ich muss ihm ja helfen. Jetzt habe ich die geschickt, das hat mir ziemlich viel gekostet, weil die haben da eine Woche lang drin gearbeitet. Mein Sohn muss ich nicht bezahlen, aber die muss ich schon bezahlen. 10 Pfund in der Woche, in der Stunde. Also dann jedenfalls hat er sich nie angetragen, er verdient. Er arbeitet in so einem Platz wie das OB, ja. Ist sehr gut dort, aber arbeitet nur in einer Sekte mit den Farben. Da war eine Abteilung, sagt man in Englisch, sagt man Sekt, Section. Und also Salz ist er wunderbar. Kein Mensch weiß, wie der wirklich lebt. Er ist ganz verdünnt, verhungert, kocht nie. Und meine Bedienerin hat gesagt nachher, ja, sein Eiskasten funktioniert nicht, ist aber voll und stinkt. Sein Ofen ist gefährlich anzugreifen, der wird explodieren. Gasofen, haben wir alles wegräumen lassen. Und es gibt ja von der Gemeinde solche Helfen. Aber ich wollte nicht, dass er seinen Posten verliert, weil das wird dann weitergeführt. Die werden sagen, das ist nicht ein normaler Mensch und der kann ja nicht dort angestellt sein und so weiter. Jetzt haben wir gedacht, was machen wir? Jedenfalls, letzten Endes, lebt er jetzt in einer reinen Wohnung mit neuer Einrichtung. Alles ist weg, der Dreck weg. Das war so weit, dass die zertretenen Dosen so hoch am Boden waren. Da konnte man sie gar nicht mehr weg. Da hat man... Ja, ganz schrecklich. Aber ich nur sagen, wenn ein Mensch in so eine Wohnung zurückgeht, hat er überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr. Es muss ja nicht so arg sein, bei euch wird es nicht so arg sein. Aber ein nicht gemachtes Bett ist schon ein schlechtes Zeichen. Na, die Angelika hat sich verändert. Ja, in ihrem wunderschönen Haus, ja. Bin ich beim Schlafzimmer einmal vorbeigegangen, das ist ja gar nicht aufgefallen. Ich bin heute gegangen, weil dort ein Badezimmer war oder was. Und weil die Katze am Bett gelegen ist, das hat mich gestört. Sie ist eine sehr liebe Katze, ich weiß schon. Und habe gesehen, dass untertags das Bett nicht gemacht war. Das habe ich aber gleich gesagt. Da schüttelt ich noch eine, da schüttelt eine noch den Kopf. Warum? Weil das sind Zeichen der Minderwertigkeitsgefühle, dass der Mensch sich nicht ganz akzeptiert. Ich bin es ja gar nicht wert, diese Anstrengung zu machen. Ich sage das auf diese Weise, habe ich die Drogensüchtige, ich habe nur 19 gehabt, dann hat die Kirche das übernommen und jetzt hat es der Staat die Stelle für die Drogensüchtigen. Aber ich bin da nur drauf gekommen, wie ich die Arbeiten ließ, damit sie ein bisschen Selbstbewusstsein haben. Und wie ist das Positive rausgekommen? Eines Tages ist einer zu mir mit Tränen in den Augen gekommen und sagt, na, Erika, die Kühe haben meine Palmenbäume aufgefressen. Da habe ich gewusst, dass meine Methode funktioniert. Die Palmenbäume ist ja wurscht, ich habe wieder neue gekriegt im Bangalore, im Gartenzentrum, haben sie mir alles freigegeben. Aber das heißt, er war schon damit engagiert, dass er seine Palmenbäume gepflanzt hat und für 6 Monate sind sie gewachsen, nach der Regensaison überhaupt. Und jetzt haben die Kühe natürlich nach der Regensaison, haben sie das gefunden und haben sie aufgefressen. Nachdem die Kühe heilig sind, darf man nichts machen. Sie dürfen sie nicht wegjagen, ne? Das ist ja auch noch ein Problem, ne? Haben wir die heiligen Kühe auch noch auf der Straße? Ja, wir hören schon auf. Ich weiß ja schon, ich schaue schon auf die Uhr, aus lauter Ängsten, 2 Minuten habe ich noch, ja. Also dann, wenn ihr Verwandte habt, die solche Probleme auf den Tag legen, indem sie herumschreien und die Leute beschimpfen und gewalttätig werden, dann bitte nicht zurückschimpfen und verfluchen und weiß ich was, sondern einfach anfangen, wo kann man dessen Selbstbewusstsein aufbauen. Ja, man kann sagen, weißt du, ich bin halt so wahnsinnig müde, sie müssen ja nicht übereffizient sein und selbst alles machen, sondern irgendeine kleinste Arbeit mal verlangen. Sagen, weißt du, du fährst doch dort vorbei, ich hätte so gern dieses Brot von diesem Bäcker, kannst du mir das holen? Das ist ganz harmlos. Wenn er noch zornig ist und nicht gegessen hat, dann wird er wahrscheinlich sagen, na, das holt er selber. Aber wenn er schon gegessen hat, sich beruhigt hat, wir sagen, also gut, die bringst du halt mit. Warum du das brauchst, weiß ich nicht. Also ein verkleinter Ärger. Ja, ist schon ein bisschen kleiner geworden. Das ist, was ihr lernen müsst. Jede menschliche Verbindung oder Verhältnis, kann man gar nicht sagen, das ist kein schönes Wort bei uns.
Beziehung
hat ihre Fehler und wir sind auch dran schuld, ja. Das hat mir der liebe Gott persönlich gesagt, dass ich es persönlich hören müssen, dass ich dran schuld bin, dass mein Mann nicht weiß, was er mir sagen soll, warum ich so viel arbeite. Dass er sehr froh darüber war. Ja? Weil ich zu effizient war. Ich habe das alles gemacht, ohne irgendeine Hilfe zu verlangen. Ich habe 18 Arbeiter gehabt, 4 Häuser zu kontrollieren, ein Land, 7 Hektar von Erdbeeren. Nur weil mein Mann die verrückte Idee gehabt hat, dass das sehr romantisch ist. Er hat nie eine einzige Erdbeere gepflückt, nicht im ganzen Leben. Und leider seine Söhne sind genauso geworden, die werden zwar Erdbeeren essen, ja, na, mit Paolo gehe ich jetzt selber pflücken. Das kann man in England, ich weiß nicht, ob das in Deutsch. Ich habe dort angefangen, weil das hat sehr viel gekostet, dass die Leute, dass man das pflücken lässt. Und nachdem ich ja kein Bauer war, überhaupt nicht interessiert dran, die Erdbeeren sind gut, aber ein Viertel Acker genügt auch, man braucht nicht gleich so viel. Und die muss man doch nicht verwandeln, habe ich die Leute eingeladen, sie sollen sich selber pflücken. Jetzt ist das ganz wunderbar organisiert, die wachsen wie Wein wachsen die jetzt, die Erdbeeren. Man pflückt sie von oben herunter, man muss sie gar nicht mehr bücken. Ja, und die heißen Strawberries bei uns. Bei uns braucht man kein Stroh mehr. Nicht das Stroh, nicht? Heißt auch hier Stroh, schreibt man noch anders. Also dann, wir gehen jetzt zum Mittagessen.
Nein, stopp, wir machen eine kurze Pause und dann ist noch eine
kurze Pause, ihr könnt einen Kaffee trinken.